Ich lese aus 2. Chronik 7, Verse 11 bis 22. Der Herr erscheint Salomo zum zweiten Mal. Und so vollendete Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alles, was Salomo im Sinn gehabt hatte, im Haus des Herrn und in seinem Haus zu machen, das war ihm gelungen. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet erhört und mir diesen Ort zur Opferstätte erwählt. Wenn ich den Himmel verschließe, so dass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk über dem mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. So sollen nun meine Augen offen stehen und meine Ohren achten auf das Gebet an diesem Ort. Ich habe nun dieses Haus erwählt und geheiligt, dass mein Name ewiglich dort sein soll, und meine Augen und mein Herz sollen da sein alle Tage. Und was dich betrifft, wenn du vor mir wandelst, wie dein Vater David gewandelt ist, und du alles tust, was ich dir geboten habe, und meine Satzungen und meine Rechte befolgst, so will ich den Thron deines Königtums über Israel auf ewig befestigen, gemäß dem Bund, den ich mit deinem Vater David gemacht habe, indem ich sagte: Es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der über Israel herrscht. Wenn ihr euch aber abwendet und meine Satzungen und Gebote, die ich euch vorgelegt habe, verlasst und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, so werde ich sie aus meinem Land herausreißen, das ich ihnen gegeben habe, und dieses Haus, das ich meinem Namen geheiligt habe, werde ich von meinem Angesicht verwerfen und es zum Sprichwort setzen und zum Spott unter allen Völkern. Und über dieses Haus, das erhaben gewesen ist, wird jeder, der an ihm vorübergeht, sich entsetzen und sagen: Warum hat der Herr diesem Land und diesem Haus so etwas angetan? Dann wird man antworten: Weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, verlassen haben und sich an andere Götter gehängt und sie angebetet und ihnen gedient haben. Darum hat er all dieses Unheil über sie gebracht.
Lieben aufgehört in der Predigt zum Jahresvers, und heute starten wir mit diesen Worten aus 2. Chronik. Wenn ich solche Texte in der Bibel lese, dann kommt bei mir manchmal die Hoffnung auf, dass es endet mit: Und sie lebten in Frieden und fröhlich miteinander. So wie aus einem Märli, da kennen wir diesen Satz. Aber die Bibel ist kein Märli, und sie hat Gottes Wort, wo hineinspricht in unsere Welt, recht unverblümt und nicht einfach schönredet, was schlecht ist. Gott zeigt hier in 2. Chronik 7 klare Verhältnisse auf. Er spricht über Konsequenzen, die das Volk Israel tragen muss, wenn sie sich von ihrem Gott abwenden. Auch unsere Entscheidungen, die wir heute treffen in unserem Leben, haben Konsequenzen. Auch wir manövrieren uns vielfach in unschöne Situationen hinein. Sei es Ich als Privatperson, du als Person, wir als Gemeinde, wir als Land oder wir als Gesellschaft. Wir treffen Entscheidungen, die uns häufig oder manchmal einfach in so unschöne Situationen hinein manövrieren. Und manchmal ziehen aber so am Horizont auch Stürme auf, von denen wir uns einfach nicht erklären können, warum kommen jetzt die Stürme genau auf uns zu? Warum genau bei uns? Als junger Erwachsener fegte so ein Sturm durch mein Leben hindurch. Und ich wurde in diesem Moment nicht schlau daraus, warum Gott das zulässt. Ein Großteil von meinen Beziehungen oder auch mein Umfeld veränderte sich. Und es gab sehr viele starke Veränderungen in meinem Leben. Und auch mein Bezug zu Gott litt sehr darunter. Das Problem, das ich dann angehen musste, war aber nicht einfach bei den anderen zu suchen, bei meinem Umfeld. Es war auch nicht einfach bei Gott zu suchen, sondern es fing bei mir an. Ich brauchte damals das heilende Eingreifen Gottes in meinem Leben und das brauche ich auch heute noch. Und hier liegt in unserem Vers eine enorme Ermutigung aus 2. Chronik, Kapitel 7. Und mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, wenn sie es sich demütigt, indem sie beten und mein Angesicht suchen und von ihren bösen Wegen umkehren, dann will ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Gott verspricht seinem Volk. Und klar, er verspricht es zu einem Zeitpunkt, wo das Volk Israel in Frieden lebte. Unter König Salomo hatten sie sehr wenig Schwierigkeiten zu Anfang. Und er verspricht dort auch, dass er sie anhören möge, dass er ihnen vergeben wird, dass er ihr Land heilen wird, auch wenn es mal nicht mehr so ist wie zu diesem Zeitpunkt, wo das Volk zum Tempel kam und Gott lobte und sagte, wir wollen dir dienen. Der Part des Volkes war aber, dass sie sich von ganzem Herzen Gott unterstellten. Dass sie ihren Fokus, wie bei unserem Vers, voll auf Gott setzten. Nicht mehr ihre Stärken sollten sie an die Front stellen, sondern in ihrer Unperfektheit sollen sie zu Gott umkehren. Wenn alles drunter und drüber geht, bleibt die Zusage Gottes bestehen. Gottes Gegenwart liegt auch im Chaos von unserem Leben. Wie ein fester Fels will er uns in unruhigen Zeiten Sicherheit geben. Wenn wir uns dann zu ihm wenden und unser Vertrauen und unser Fokus voll auf ihn setzen, wir haben es vorhin schon gehört, dann kehrt Stille ein. Und genau diese Gedanken führen uns zu einem Erlebnis von Jesus mit seinen Jüngern, das im Matthäusevangelium beschrieben wird oder aufgeschrieben wurde. Jesus war mit seinen Jüngern und mit vielen anderen unterwegs im Norden von Israel und war auf dem See Genezareth bei diesem Erlebnis. Und an einem Abend, als sie so am Ufer waren, dann sagte Jesus, okay, lass uns an das andere Ufer vom See Genezareth fahren. Und dann stieg Jesus und seine Jünger ins Boot. Und wir möchten zusammen lesen. Ich habe es euch hier vorne auch auf der PowerPoint. Ihr könnt es auch gerne in euren Bibeln selbst mitlesen. Matthäus 8, ab Vers 23. Und er, also Jesus, und er stieg in das Schiff und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da erhob sich ein gewaltiger Sturm auf dem See, sodass die Wellen das Schiff bedeckten. und er schlief. Und die Jünger traten zu ihm und weckten ihn auf und riefen: Herr, rette uns, wir gehen unter. Da sprach er zu ihnen: Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und er stand auf und bedrohte den Wind und den See. Da wurde es ganz still. Die Menschen aber wunderten sich und sagten: Was ist das für ein Mensch, dass ihm auch Wind und See gehorsam sind? Dieses Erlebnis, welches Matthäus hier aufschreibt oder beschrieben hat, spricht ganz persönlich in dein und mein Leben hinein. Wie gehen wir konkret damit um, wenn uns Lebensstürme treffen? Und wie gibt uns dieser Bericht von Matthäus tiefere Einsicht in unseren Jahresvers? Und um Antworten genau auf diese Fragen zu erhalten, beleuchten wir jetzt einige ganz bemerkenswerte Punkte, Aspekte von diesem Bibeltext. Der ist kurz, aber er hat enorm viel zu bieten. Ihr könnt gerne im Anschluss auch ein Handout draußen im Foyer mitnehmen. Dort sind einige Punkte auch noch drauf. Auch von der Predigt von letztem Sonntag. Genau, den ersten Punkt, den wir herausstreichen möchten, ist der ganz oben rechts auf dem Bild. Und er schlief. Auf dem See Genezareth gibt es wegen seiner geografischen Lage so ganz plötzliche starke Winde, die plötzlich auftauchen und die vor allem auch dazu mal sehr gefährlich waren für Fischer. Die waren auch lebensbedrohlich. Wenn die Wellen plötzlich hochschlagen, der Wind kam und die Boote vielleicht nicht so hoch waren wie heute vielleicht, dann kann es gefährlich werden. Und nun war Jesus mit seinen Jüngern auf diesem See und es begleiteten ihn auch andere Schiffe. Also es war nach anderen Berichten in den Evangelium waren noch mehrere Schiffe mit dabei. Und wir können annehmen, dass auch auf dem Schiff, wo Jesus war, wahrscheinlich auch einige Fischer mit dabei waren. Vielleicht ein Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes. Das waren ja Fischer mit viel Know-how und die waren seit Anfang an oder seit sehr früh waren die mit Jesus unterwegs. Aber sogar ihr Know-how hatte sie nicht davor bewahrt, auf dem See in so eine Gefahr zu kommen. Nicht einmal der Fakt hat sie davor bewahrt, dass sie an Jesus nachfolgten. Jesus sagte ja, lass uns einsteigen, wir gehen ans andere Ufer. Sie sagten, okay, wir folgen dir. Und dann plötzlich kommt dieser Wind, diese lebensbedrohliche Situation, wo sie sich wiederfinden. Der Wellengang war hoch und es war nicht eigentlich das Problem, dass sie irgendwie mit dem Schiff den Kurs halten konnten, sondern es war eher das Problem, dass sie das Schiff überhaupt noch über Wasser halten konnten. Und dann steht einfach, und Jesus schlief. Und er schlief. Ein Prediger aus dem 19. Jahrhundert aus England, Charles Spurgeon, hat dazu geschrieben, das finde ich enorm stark: Es war ein Trost, dass Christus sich in dem Boot befand und dass das Boot von seiner Gegenwart ebenso gewiss bedeckt war wie von den Wellen. Die Gegenwart von Jesus ist nicht gleichzusetzen mit einer Lebensfahrt, mit einem Leben ohne Stürme. Sogar Jesus selbst war ja diesem Sturm ausgesetzt. Doch wir sehen, wie er mit diesem Sturm umgegangen ist. Wie ist er damit umgegangen? Er schlief. Er schlief. Sein Vertrauen auf Gott war so tief, war so felsenfest, dass er in dieser Situation ruhig und gelassen schlafen konnte. Und wenn wir den Verlauf dieser Erzählung, dieser Geschichte anschauen, so sehen wir, dass Jesus mehr Unruhe hatte über den, über den Kleinglauben seiner Jünger als über den Sturm. Wie sehr wünsche ich mir diese Ruhe von Jesus, auch in meinen kleinsten Lebensstürmen. Schon einige Male haben mich Stürme effektiv um den Schlaf gebracht. Und ich spreche hier nicht von irgendeinem Sommergewitter oder orkanmäßigen Sturmwinde, die durch unsere Täler ziehen. Ich spreche von Dingen, die uns entgegenwinden, die uns entgegentreten, die große Wellen in unserem Leben verursachen können und uns schwanken lassen, unseren sicheren Stand bedrohen. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Vielleicht ist dir die Frage schon mal durch den Kopf eine ganze Nacht lang, welche Überraschungen hat das Weltgeschehen noch für uns parat? Wie geht es weiter? Oder es gibt so viele Tabuthemen, die aufgehoben werden und andere Themen darf man nicht ansprechen. Wie muss ich mich eigentlich in meinem normalen Leben von Montag bis Sonntag verhalten, dass ich mich rechts und links nicht anecke? Oder ein Konflikt am Arbeitsplatz, der dich um den Schlaf bringt, der so ein Sturm ist, der immer größer wird, ein Konflikt in der Gemeinde, der einfach Ausmaße annimmt, das nicht schön ist. Oder eine beunruhigende Prognose für die Zukunft, die wie ein Sturm aufzieht in deinem Leben. Oder ein Krankheitsbefund, der den eigenen Horizont verschwimmen lässt. Oder vielleicht den eigenen Horizont sehr in die Nähe rückt. Oder Unstimmigkeit und Streit in der Familie, obwohl man eigentlich immer wusste, bei unserer Familie passiert das nicht. Oder ein Gefühl der Leere und Ausweglosigkeit, wo du am Abend nicht weißt, was morgen ist, ob du morgen überhaupt einen Moment hast, wo du herzlich lachen kannst und Freude verspüren kannst. Vielleicht hast du weitere oder ganz einen speziellen, so einen Lebenssturm, der sich anbahnt oder in dem du mittendrin bist. Und unsere Gemeinde hier ist nicht mehr geschützt vor solchen Stürmen wie dein und mein Leben. Und manchmal scheint es so, dass wir in diesem Sturm drin sind und wir schauen uns um und sehen, Jesus schläft. Wir einfach denken, Jesus schläft? Schläfst du? Kommst du das nicht mit über? Wir haben schlaflose Nächte und wir denken, Jesus schläft. Was soll das? Zweiter Punkt, der geht dann in die Reaktion der Jünger. Sie gehen zu Jesus und riefen sogar, Herr, rette uns, wir gehen unter. Die Jünger reagieren auf diese Geschehnisse, auf diesen Sturm. Und ich frage mich, und ich habe mich gefragt, und ich frage mich immer noch, sind die Jünger in dieser Situation gute oder schlechte Vorbilder für uns? Ich glaube, sie sind gute und schlechte. Zum einen sind sie schlechte Vorbilder, weil es zeigt, sie sind voller Angst und Sorgen, obwohl Jesus mit ihnen im Boot ist. Wir lesen ja im nächsten Satz dann ja auch, dass Jesus, bevor er aufsteht, sogar sagt, ihr Kleingläubigen. Also wir sehen die Jünger, waren, was den Glauben anbelangt, in dieser Situation sehr arm. Und sie waren mit Jesus unterwegs, aber hatten hier wie kaum Glauben an Jesus. Irgendwie fehlt das. Aber zum anderen war es genau richtig, was die Jünger gemacht haben. Dass sie sich in dieser Situation an Jesus gewandt haben. Also sie sind uns auch Vorbilder darin. Sie überließen sich nicht der eigenen Verzweiflung, Wenn wir vorhin über Stürme nachgedacht, geredet haben in unserem Leben, dann stellt sich die Frage, was ist der nächste Schritt, den wir tun, wenn wir in solchen Lebensstürmen drin sind? Verzweiflung oder hin zu Jesus? Von wem oder von was erwarte ich in diesen Situationen Rettung? Und schauen wir uns mal an, was die Jünger nicht gesagt haben. Die Jünger steht nichts davon, dass sie gesagt haben, Jesus, still den Sturm. Sie haben auch nicht gesagt, Jesus, du musst jetzt ein Wunder machen. Sie haben gerufen, Herr, rette uns, wir gehen unter. Wie, war ihnen egal. Aber dass er sie rettet, das war ihnen wichtig. Und dieser Hilferuf kann man, oder deuten wir in zwei verschiedenen Weisen. Also der erste ist so der äußerliche, die Jünger waren ja in einer realen Gefahr, sie hatten Lebensgefahr. Und machten darin den Schritt auf Jesus zu. Und sie erlebten dann, wie Jesus sie rettete, aus einer realen, ganz körperlich erfassbaren Gefahr. Und das andere, die andere Deutung, und da möchten wir ein bisschen länger bleiben, ist die innerliche Deutung von diesem Hilferuf und von diesem Bericht. Diese Situation der Jünger und Jesus im Boot können wir auch ansehen oder als Bild nehmen für die Kirche, sei es die weltweite Kirche oder jetzt die lokale Kirche. Als Kirche, als Gemeinde sind wir auch immer wieder solchen Stürmen ausgesetzt. Nöte, Bedrängnis, Widerstand, Machtkämpfe, es gibt vieles, wo die Kirche, wir als Kirche zu kämpfen haben. Doch Jesus ist mit im Boot. Er ist gegenwärtig. Und dann kommt der Hilferuf der Jünger und der ist weniger ein Bild dafür, dass wir Gott in unsere Mitte hineinholen müssen, sondern wir flehen ihn um sein Handeln, um sein Tun an. Er soll eingreifen. Ja, er ist ja mit im Boot. Die Jünger wussten, Jesus ist mit im Boot. Aber sie weckten ihn auf und sagten, mach etwas. Greif ein. Hilf uns. Wir wissen, du bist hier. Hilf uns. Jesus ist schlussendlich, und dann dort gipfelt auch das Bild, Jesus ist schlussendlich Sieger und bewahrt seine Kirche durch alle Stürme hindurch. Egal wie groß und lebensgefährlich das sie sind. Jesus ist auch Sieger über dein, über die Sünden in deinem Leben. Solche Sünden können auch gewaltige Stürme in unserem Leben sein. Jesus ist Sieger. Du musst nicht allein mit der Sünde in deinem Leben. Wir müssen nicht allein mit der Sünde in unserem Leben fertig werden. Deine Schuld vielleicht mit Taten aufwiegen zu versuchen, ein besserer Mensch zu werden oder in Verzweiflung stecken bleiben. Sagen, ja, ich habe alles versucht, jetzt überlasse ich mich einfach den Wellen. Jesus lässt sich zum Handeln bewegen, auch ganz konkret in deinem Leben. Wir sehen das in 2. Chronik 7. Du darfst es gerne bei dir zu Hause oder auch jetzt nachschlagen in deiner Bibel, 1. Johannes 1,9. Wir können das lesen. Wenn wir den Schritt auf Jesus zumachen, dann greift er ein, dann vergibt er uns unsere Schuld. Dann handelt er an unserem Leben. Und hier sind wir an einem Punkt angelangt, bei dem es eigentlich nicht darum geht, Jesus noch als letzte Option in unsere Situation mit hineinzubeziehen. Wenn wir alles probiert haben und dann sagen, okay gut, jetzt kannst du Jesus noch machen. Es geht nicht darum. Vielmehr sollen wir uns schon vorher bewusst werden oder unsere ganze Hoffnung auf Jesus setzen. Nicht unsere Kraft sollen wir ins Zentrum stellen, sondern ganz, mit Blick auf den Jahresvers, ganz auf Gott vertrauen, still werden vor ihm. Und das hat sehr viel mit diesem Stillwerden zu tun vor ihm, wenn wir unsere ganzen Stürme, die aufziehen oder in denen wir drin sind, diese Situation, die wir nicht bewältigen können, auch schon bevor sie an uns herantreten, dass wir schon bevor sie an uns herantreten, sagen, Jesus, ich vertraue dir völlig. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dich. Nicht meine Kraft ist im Zentrum, sondern deine Kraft. In Philipper 4 möchte ich mit euch lesen, Philipper 4, 4 bis 7. Ich lese es euch vor. Dort steht, freut euch zu jeder Zeit in dem Herrn. Und noch einmal sage ich, freut euch. Eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. In meinen Stürmen will ich mich zu Jesus wenden. Er wird Rettung schenken und sein Frieden wird uns anstelle der Sorge erfüllen. Sein Friede wird uns erfüllen. Und diese Entscheidung, diese möchte ich treffen. Möchtest du diese Entscheidung auch treffen? Für dich ganz persönlich? In meinen Stürmen will ich mich zu Jesus wenden. Wir gehen zur Reaktion von Jesus. Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtbar? Oder furchtsam, sorry. Furchtsam. Ihr habt es gemerkt, hä? Ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Die Entscheidung, mehr Raum dem Frieden Gottes als meinen Sorgen zu geben, ist nicht immer einfach. Und spannend ist, dass, wir hatten es vorher schon angetönt, dass die Sturmstillung in Matthäus einen anderen Ablauf hat, als es Markus oder Lukas erzählt. Bei Matthäus kommen die Worte von Jesus zu seinen Jüngern, bevor er den Sturm stillt. Und die Reihenfolge, da möchte ich gar nicht groß verbleiben, die ist auch nicht so matchentscheidend, aber wir entdecken hier zwei Schwerpunkte, wenn wir diese Berichte über die Sturmstillung nebeneinander stellen. Jesus als souveräner Sohn Gottes und Herrscher kann trotz allen Umständen mit einem einzigen Befehl alle Widrigkeiten zum Schweigen bringen. Er kann es einfach. Ihm ist die Macht gegeben. Das Zweite ist aber, und das entdecken wir vor allem bei Matthäus, Jesus kann die Frage nach unserem Glauben auch vor der Rettung aus der Not stellen. Es kann sein, dass Gott uns als Gemeinde vor dem nächsten Schritt fragt, ob wir überhaupt auf ihn vertrauen. Auf was setzen wir unsere Hoffnung? Kann es sein, dass bevor Jesus mit seiner Macht in meinem Leben eingreift, er mich nach meiner Herzenshaltung fragt? Obwohl ich es nicht gerne mache, muss ich beide Antworten mit Ja beantworten. Mit Blick auf den Jahresvers werden somit auch die Worte wichtig, nur und von ihm, nur auf Gott. Von ihm allein. Kann ich diesen Vers, unseren Jahresvers, Psalm 62, Vers 2, kann ich diesen Vers von ganzem Herzen sagen? Will ich diesen Vers von ganzem Herzen sagen? Gerade auch dann, wenn Stürme in meinem Leben aufziehen. Gerade auch dann. Und dann stand Jesus auf und stillte den Sturm. In diesem Moment hat Jesus seine Göttlichkeit und seine Erhabenheit gezeigt. Wir werden am Dienstag, also übermorgen, am Gemeindeabend uns noch mehr vertiefen mit der Stille. Die Stille in diesem Text ist etwas eine andere Stille, als wir sie in unserem Jahresvers haben. Aber wir werden uns aufmachen und uns fragen, was lernen wir daraus, wenn die Bibel von Stille spricht? Ich möchte hier nur ganz kurz einige Sachen sagen. Wenn Gott, der Schöpfer von allem, der Schöpfung, seiner Schöpfung gegenübertritt, dann herrscht Stille. Das ist auch bei der Sturmstillung so. Jesus steht auf, gebietet und es ist still. Eine Stille, die die Ordnung zwischen Schöpfer und Schöpfung kennt und zurechtdrückt. Eine Stille, die sich ganz Gott unterordnet. Eine Stille, die wartet, was Gott als nächstes sagt und tut. Sie wartet auf Gott. Eine Stille, die sich zutiefst bewusst ist, dass bei Gott alle Macht, Gnade und Rettung ist. Die Sturmstillung löste bei den Menschen dazumal Verwunderung aus. Wer ist dieser Jesus, dass ihm sogar die Naturgewalten gehorchen? Und heute fragen wir uns, wer ist denn dieser Jesus, dass er uns Ruhe und Frieden im Herzen gibt? Auch wenn alle Umstände dagegen sprechen. Wer ist dieser Jesus, der mir Hoffnung gibt, auch wenn ich selbst keinen Ausweg sehe? Wer ist dieser Jesus, der mich annimmt und mich aus dem Sündenschlamassel meines eigenen Lebens rettet, obwohl ich es eigentlich selbst verschuldet habe? Jesus ist die richtige Adresse in all unseren Situationen, weil er Herr ist über alle Situationen. Er ist Mensch und kann mit dir mitfühlen und mitleiden. Er ist Gott und kann dir helfen. Spurgeon schreibt hier auch wieder einen Satz. Hier endet die Verwunderung des Verstandes. Und hier beginnt die Anbetung des Herzens. Verwunderung über Jesus, was er kann, welche Macht und Gnade bei ihm ist. Und aus dem heraus entsteht eine Herzenshaltung, wo ich anbeten muss. Wo ich einfach sagen muss, Jesus, du bist Herr. Du bist der alleinige Herrscher, du bist Gott. Und es ist ein Entscheid. Ein Entscheid in jeder Situation, Gott zu bitten und zu danken. Ein Entscheid, nur für ihn als mein Herr oder nur ihn als mein Herr und Erretter anzubeten und ihm zu vertrauen. Ich wünsche dir nicht, dass du in Lebensstürme gerätst oder Angst hast in deinem Leben. Doch beides ist leider Realität auf dieser Erde und in unserem Umfeld. Auch wir Menschen, die Jesus, wenn du Jesus nachfolgst, machen solche Stürme nicht Halt vor deinem Leben, vor unserem Leben. Und in Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus, nachdem er mit seinen Jüngern über seinen Tod und seine Auferstehung gesprochen hat, sagt er, das habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Lasst uns zu ihm hinwenden, dem Überwinder Jesus Christus. Stell dich der Frage nach deinem Glauben und deinen Sorgen. Was sind deine Sorgen, deine Stürme in deinem Leben? Und was ist mein Glaube? Bei wem erwarte ich Hilfe, Rettung? Mach deinen Glauben fest an Jesus Christus in ruhigen wie auch in stürmischen Zeiten. Lass Gott in deinem Leben wirken. Und ich möchte zum Schluss einfach Epheser 3, Vers 20 und 21 lesen. Dem aber, der überschwänglich über alles hinaus tun kann, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in Gemeinde, in Christus Jesus, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus Christus, du bist Herr über Naturgewalten. Dir ist alle Macht gegeben. Und wir sehen es in dem Bericht vom Matthäus, wo wir lesen können, wo wir entdecken, wie du mit einem Wort einfach alles kannst still machen. Wir entdecken, dass du mit uns in diesen Stürmen bist, als fester Fels, als Burg. Und dass wir in vollem Vertrauen dürfen uns dir hinwenden. In jeder Situation. Und Jesus, du weißt gerade, wo mir jeder Einzelne da innen steht. In seinem Leben, ob es gerade ruhiges Wetter ist oder ob es gerade stürmt. Jesus, ich bitte dich um dein Eingreifen, um dein heilende Eingreifen. Ich bitte dich um Erkenntnis, dass wir vor dich kommen können und bei dir alles ablegen, was uns trennt zu dir. Damit wir unsere Sünden dir anstrecken und du vergisst uns. Dass du uns kannst retten. Dass du in die Situationen ihr kannst retten in unserem Leben und Ruhe kannst schenken. Einen Frieden in unser Herz kannst einstellen, der grösser ist als unsere Umstände. Wo stärker ist als der stärkste Wind, der durch unser Leben fegt. Jesus Christus, ich danke dir von Herzen, dass ich dich darf kennen, dass du gegenwärtig bist jetzt, hier und jetzt und dass wir in dir einen Zugang haben, wo wir können, in jeder Situation zu dir kommen. Du bist Herr und Retter. Bei dir allein wenn wir Rettung erwarten. Vor dir allein möchten wir zur Ruhe kommen. Amen.